Ja, zunächst nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin also sehr gerne gekommen. Vielen Dank für die Einführung. Zunächst, ist es nicht eine unerlaubte Frage? Ist es nicht für einen Wissenschaftler hoffnungslos anthropomorph, wenn man sowas fragt? Ist der Kosmos für den Menschen gemacht? Wissen wir nicht längstens, dass wir nur ein zufälliges Nebenprodukt des Kosmos sind und es ein unerlaubt anthropomorpher Standpunkt wäre, so überhaupt zu fragen? Nun, es gibt Gründe, dass wir heute tatsächlich so fragen, und da möchte ich Sie zunächst ein bisschen hinführen. Sigmund Freud war es, der von den drei Kränkungen der Menschheit gesprochen hat. Und zumindest die erste Kränkung ist uns alle geläufig, nämlich der Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Genau das haben wir ja in der Schule gelernt, dass wir hier sozusagen mit unserer Erde und mit unserer eigenen Bedeutung aus dem Mittelpunkt heraus katapultiert wurden. Blaise Pascal hat etwa gesagt, das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume macht mich schaudern. Und diese Dezentrierung und Entanthropomorphisierung, die ist ja wesentlich weiter fortgeschritten noch inzwischen. Wir wissen also, dass unser Zentralgestirn, die Sonne, inzwischen nur ein Stern unter vielen ist, unter Hunderten von Milliarden Sternen, dass unsere Milchstraße eine Galaxie unter vielen ist. Und heute wird sogar diskutiert, da kommen wir nachher noch drauf, dass auch unser Kosmos möglicherweise nur ein Kosmos unter vielen Kosmen ist. Man spricht schon vom Multiversum. Nun, es gibt weitere solche Kränkungen, ich möchte sie nur kurz erwähnen. Seit Darwin und Monod wird auch die Sonderstellung des Menschen unter den Lebewesen fraglich und aufgehoben. Statt Zwecke, statt Teleologie werden Mechanismen angegeben und sind außerordentlich erfolgreich in ihrer Erklärungskraft. Und Freud selber hat uns beigebracht, dass auch wir Menschen selber gar nicht Herr im eigenen Hause sind, dass uns etwa das Unbewusste in sehr hohem Maße bestimmt. Das sind Kränkungen und inzwischen werden schon weitere Kränkungen formuliert, etwa durch die Robotik und so weiter. Nun, das ist das, was wir so im Kopf haben, im Hinterkopf haben. Das ist, denke ich, auch unser Weltbild, unser Lebensgefühl. Umso überraschender ist es, dass heute bedeutende Wissenschaftler Töne anschlagen, die hier ganz anders klingen. Und ich möchte Ihnen einfach ein paar Zitate von vielen möglichen Zitaten vorstellen. Etwa ein Zitat von dem amerikanischen Theoretiker Freeman Dyson. Also meine Studenten im Hauptstudium, die müssen in der Gitterdynamik die Dysonsche Gleichung lernen. Er hat geschrieben, wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in Physik und Astronomie zu unserem Wohl zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinn gewusst, dass wir kommen. Sehr merkwürdige Formulierung. Oder der deutsche Astronom Heckmann, die kosmische Grundbedingung des Menschen oder menschenähnlicher Wesen besteht in der Existenz nicht irgendeines, sondern eines höchst spezifischen Kosmos. Wenn der Mensch Wert legt auf kosmische Würde und auf kosmischen Rang, hier sind beide zurückerstattet in einer Größenordnung, die man kaum steigern kann. Oder Paul Davies, als theoretischer Physiker, hat sehr viele populärwissenschaftliche Fachbücher geschrieben, ist sehr bekannt. Und er schreibt an entsprechender Stelle, there is for me the powerful evidence that there is something going on behind it all. The impression of design is overwhelming. Also der Eindruck, dass hier Planung vorliegt oder im Hintergrund vorliegt, ist überwältigend, sagt ein harter theoretischer Physiker. Nun, man könnte wie gesagt weitere solche Zitate angeben und es fällt ja schon auf, wie überschwänglich hier geredet wird von Würde und Wohl und Rang und so fort. Das sind eigentlich nicht die typischen Formulierungen, die Naturwissenschaftler gebrauchen. Was verführt diese Leute zu solchen überschwänglichen Aussagen? Nun, es wurde Folgendes durchgeführt. Wir haben ja inzwischen so etwas wie ein Standardmodell der Kosmologie. Also ein Modell, das so ungefähr beschreibt, vom Urknall bis zu heute, wie das alles so nacheinander abgelaufen ist. Und der Großteil der Naturwissenschaftler hat sich diesem Modell angeschlossen. Nachdem wir dieses Modell haben, können wir auch in diesem Modell natürlich ein bisschen theoretisch spielen. Man kann da ein bisschen an den Naturkonstanten drehen oder ein bisschen an den Anfangsbedingungen drehen und mal gucken, was dann passiert. Und in diesem Punkt kommt nun diese merkwürdige Feststellung, wenn nun ein bestimmter Naturkonstante mal in Gedanken gedreht wird, dann würde man vermuten, wenn die ein bisschen geändert würden, dass auch die kosmische Entwicklung ein bisschen anders ist. Das Ergebnis ist aber von solchen Überlegungen, dass kleine Änderungen, gedankliche Änderungen der Naturkonstanten einen völlig anderen kosmischen Ablauf produzieren würden und immer, so gut wie immer, dann die Basis für Leben nicht gegeben wäre. Und Basis für Leben möchte ich also pauschal verstehen, dass also in irgendeiner Form kondensierte Strukturen da sind, dass also wahrscheinlich sowas wie Planetensysteme notwendig sind und dass eine entsprechende Biochemie da ist. Also wenn ich von Leben spreche, meine ich einfach die biochemischen Voraussetzungen für Leben. Und im Schema würde das also etwa heißen, wenn man hier mal hypothetisch in einem Diagramm die möglichen Naturgesetze und Konstanten und mögliche Anfangsbedingungen aufträgt und sich mal überlegt, was alles denkbar wäre an Kosmen, dann ist eben die Menge der Kosmen, die Leben, so wie wir es kennen, auf Kohlenstoffbasis haben, verschwindend klein. Und es sieht also so aus, als ob die Naturkonstanten, und das ist ja die Überschrift des Vortrags, als ob die Naturkonstanten quasi feinjustiert wären, fein abgestimmt wären auf Leben hin. So sieht's aus. Und das hat also nun diese Wissenschaftler zu solchen Aussagen sich hinreißen lassen. Nun, ich möchte Ihnen im Folgenden zunächst einen ganz kurzen und groben Überblick geben über die kosmische Entwicklung, sozusagen über dieses Rahmenmodell. Wie gesagt, das muss ganz grob sein, notfalls kann ich Ihnen da noch ein bisschen Information nachliefern. Vielleicht waren einige von Ihnen gestern im Physiklehrerkolloquium, da wurde von sehr kompetenter Seite wurden neueste Daten gebracht, da sind Sie also dann aktuell auf dem Laufenden. Und möchte Ihnen dann ein paar Beispiele für solche Feinabstimmungen vorführen, was also der Grund für dieses Erstaunen ist. Und dieses Erstaunen also geht quer durch die Naturwissenschaftler durch, unabhängig nun von ihrer persönlichen Weltanschauung. Und möchte dann in einem Hauptteil Ihnen aber zeigen, dass es da durchaus nun unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Deutungen dafür gibt. Und die sollten wir ein bisschen abwägen gegeneinander, so dass Sie da zu einem Urteil kommen können. Ich würde Ihnen jetzt gern einiges erzählen über Aufbau der Materie und über Expansion, aber das lassen wir mal im Moment weg und ich zeige Ihnen nur diese eine Folie hier. Geschichte des Universums. Dass Sie so einen ganz groben Anhaltspunkt haben, was heutzutage diskutiert wird. Zunächst mal geht von unten nach oben die Zeitskala. Sie sehen, die ist extrem nichtlinear, weil im ersten Bruchteil von Sekunden außerordentlich viel passiert ist, deswegen ist das hier aufgespreizt und dann wird es etwas langweiliger und da geht es um die Milliarden Jahre. Also, es fängt an mit dem sogenannten Big Bang Urknall, über den man sehr wenig weiß, das kam auch gestern raus bei dem Kolloquium, da sind also zu Recht diese Fragezeichen bis zu einem Zeitpunkt von etwa 10 hoch minus 43 Sekunden. Hier sucht man noch nach einer Theorie, die Quantentheorie und die Gravitationstheorie, also die Einsteinsche Theorie vereinigt, die haben wir noch nicht, deswegen kann man hier keine solide Physik treiben. Ja, dann kommt eine Phase, wo wir ein außerordentlich heißes Plasma haben aus Elementarteilchen. Ich möchte auch hier nicht auf Details eingehen, also für die Fachleute, da sehen Sie ein paar Quarks und ähnliches. Und nach und nach kühlt sich dieses Plasma ab und ab einem Zeitpunkt von etwa 10 hoch 13 Sekunden, heute diskutiert man etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, das ist sehr kurz nach dem Urknall, hat sich das Plasma so weit abgekühlt, dass die geladenen Teilchen Elektronen eingefangen haben und Atome entstanden, und zwar leichte Atome, also typischerweise Helium. Durch Helium, Helium bis zum Lithium. Und das hat zur Folge, dass die Reichweite der Strahlung schlagartig sehr viel weiter wird. Im Plasma kommt die Strahlung sozusagen nicht durch, die wird dauernd immer wieder absorbiert. Und ab diesem Zeitpunkt könnte man sozusagen sagen, es war Licht. Denn hier geht nun plötzlich, und das ist diese Andeutung hier, Strahlung quer durch das gesamte Universum. Sie sehen, was hier passiert, diese Strahlung dehnt sich aus, mit dem sich ausdehnenden Universum und verliert von daher an Energie, wird niederfrequenter Und das ist das, was 1965 entdeckt wurde als sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, die wir heute nachweisen können, die wir ausmessen können und die in den letzten Jahren eine der Hauptinformationsquellen überhaupt über die kosmische Struktur war. Das ist eine außerordentlich homogene Strahlung. Die Physiker sind geradezu begeistert über die wunderschöne Planck-Verteilung dieser Strahlung. Es gibt Schwankungen im Bereich 10 hoch minus 5, aber genau die Analyse dieser Schwankungen hat uns sehr viel Detailinformation über die Struktur des Kosmos gegeben. Ja, dann eine Phase, die noch nicht sehr gut verstanden ist, wo sehr viele Computersimulationen zurzeit laufen, also Vorformen von Galaxien, Galaxiebildung, ja, unter anderem eben auch Spiralgalaxien, und eine dieser Galaxien heißt Milchstraße, und in einem Seitenarm relativ weit weg vom Zentrum ist also ein Gestirn namens Sonne, und einer dieser Planeten ist die Erde, und auf dieser Erde hat, soweit man weiß, vor 4,5 Milliarden Jahren oder 4 Milliarden das Leben angefangen. Ich möchte, um nicht missverstanden zu werden, wenn ich von der Feinabstimmung spreche, nicht über biologische Evolution reden und biologische Anpassungsprozesse an Umwelt, sondern ich möchte einen Schritt sozusagen zurückgehen als Physiker und über die Vorbedingungen, also über die ganz grundlegenden, generell gültigen Vorbedingungen. Denn Anpassprozesse hängen natürlich immer stark von der jeweiligen Umwelt ab und sind sehr, sehr viel komplizierter und vielschichtiger. Ja, das also eine ganz kurze Geschichte der Zeit. Wie es in die Zukunft weitergeht, ist Spekulation. Im Rahmen des heutigen Modells wird sich das Weltall immer weiter ausdehnen. Aber das brauchen wir im Moment für die weiteren Überlegungen nicht. Ja, seit etwa 5 Jahren, die Kosmologie ist immer gut für Überraschungen, seit etwa 5 Jahren weiß man aus Messungen, dass die Ausdehnung des Universums zu unserem Zeitpunkt schneller geht, als man eigentlich nach der standardmäßigen Einsteinschen Theorie erwarten würde. Die Theoretiker führen da wieder einen alten Term, die sogenannte kosmologische Konstante ein, von Einstein, und versuchen das damit zu verstehen. Ein Hauptproblem derzeit, das sage ich einfach, damit Sie nicht den Eindruck bekommen, wir haben hier eine fertige Theorie, ein Hauptproblem ist, dass die Materie, die wir beobachten können, nur etwa 5% der gesamten Materie ausmacht. Wir haben indirekte Hinweise, dass sehr, sehr viel mehr, also 95% Materie da sein muss, von der wir bisher noch nicht wissen, was das ist und aus was die besteht. Also es gibt noch Forschungsbedarf hier, und da werden uns sicher die nächsten Jahre noch interessante Ergebnisse erwarten. Ich muss also insofern eben von der derzeitigen Standardtheorie ausgehen und in diesem Rahmen auch diskutieren. Ja, ich möchte Ihnen gleich, um dem Gesamtthema auch ein bisschen gerecht zu werden, ein Zitat bringen von Steven Weinberg. Er ist einer der großen Theoretiker der Kosmologie, und er hat in seinem Buch die ersten 3 Minuten Folgendes geschrieben. Die ersten 3 Minuten, das sind die Minuten, in denen die leichten Elemente synthetisiert werden. Da ist er der Fachmann dafür und hat uns das erklärt und vorgerechnet, und das stimmt auch mit den prozentualen Häufigkeitsverteilungen der Elemente, wie wir es gemessen haben, gut überein. Er schreibt, je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es uns. Er hat es dann ein bisschen relativiert als eine mehr nostalgische Äußerung, als einen Ausdruck der Sehnsucht nach einer Welt, in der die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen. Ja, er zitiert hier eine biblische Aussage. Das nennt sich eine interessante Aussage. Man könnte das zunächst methodisch kritisieren und sagen, als Naturwissenschaftler kann er über die Frage sinnvoll oder sinnlos keine Aussage machen. Ja, es gibt kein Experiment und kein Computer-Output, wo dann hinterher sinnlos oder sinnvoll rauskommt. Das ist eine Wertung, eine Deutung von Zahlenwerten, von Fakten. Aber ich denke, dass er hier was außerordentlich Richtiges empfindet, dass er nämlich als Naturwissenschaftler zwar hochpräzise ausrechnen kann, wie viel Prozent Helium da entstanden sind und ähnliche Dinge, und dass er über die zeitliche Entwicklung des Kosmos sehr viel weiß, aber dass das natürlich die menschlichen Grundfragen nach dem Woher und Wohin eben gerade nicht beantwortet. Ja, dass die Fragen auf dieser Experimentalebene und Theorieebene einfach nicht in den Blick kommen. Er schließt daraus, also gibt es keinen Sinn, aber möglicherweise hat er an der falschen Stelle nach Sinn gesucht hier. Ja, es geht also um das Thema der Feinabstimmung. Und wie gesagt, im Rahmen dieses kosmischen Standardmodells kann man nun also ein bisschen an den Naturkonstanten spielen und überlegen, was wäre, wenn. Nun, für die Nichtphysiker möchte ich mal ein paar Naturkonstanten erinnern, was es da so gibt. Da gibt es also die elektrische Elementarladung, die Ruhemasse des Elektrons, des Protons, dann wichtig die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante und so fort. Für die Theoretiker noch ein bisschen spannender sind die dimensionslosen Konstanten, denn die Konstanten mit Maßeinheiten, da haben wir eben das Problem, ja, ändern sich möglicherweise die Maßeinheiten im Laufe der Zeit und die Konstanten, die Maßeinheiten sind ja immer in gewisser Weise konventionell und willkürlich. Deswegen sind die dimensionslosen eigentlich von fundamentalerem Interesse. Und da haben wir zunächst vier Konstanten, die alle Alpha heißen, die vier grundlegenden Wechselwirkungen charakterisieren. Da ist zunächst die starke Wechselwirkung, dann ist es sich die Größenordnung 1, die hängt ist etwas energieabhängig, die Teilchen des Kerns zusammenhalten, also die Protonen und die Neutronen. Dann haben wir die sogenannte Feinstrukturkonstante, die ist charakteristisch für die elektrische und elektromagnetische Wechselwirkung. Das ist eigentlich die wesentliche Kraft, die die kondensierte Materie bestimmt. Ja, dass Materie zusammenhält, eine gewisse Festigkeit, eine gewisse Elastizität hat, auch Organismen und so weiter sind wesentlich durch diese Wechselwirkung charakterisiert. Dann, das ist also typischerweise ein Hundertstel, ein 137. Dann kommt die sogenannte schwache Wechselwirkung, die beim radioaktiven Zerfall eine Rolle spielt. Und Sie sehen hier einen großen Sprung in der Größenordnung auf 10 hoch minus 12. Und dann kommt die Feinstrukturkonstante der Gravitation, der Schwerkraft, die nochmal ganz dramatisch viel schwächer ist, Größenordnung 10 hoch minus 40. Und dann brauchen wir noch das Massenverhältnis von Proton zu Elektron, das ist hoch 2000. Dieses Verhältnis bestimmt in ganz hohem Maße die Chemie. Ja, also um diese Konstanten wird es nun im Folgenden gehen. Und was wird hier beobachtet? Ich gebe Ihnen jetzt eine kleine Zahl von Beispielen, ohne nun zu tief in die Theorie einzusteigen. Da bin ich, wie gesagt, selber auch nicht Fachmann. Das ist also wesentlich Bereich der Astrophysik, in dem diese Details hier verhandelt werden. Da wird also hier auch gefragt, die gerade erwähnte Feinstrukturkonstante der elektrischen Wechselwirkung gegen dieses Massenverhältnis Elektron zu Proton. Und die Werte, die wir vorfinden, das Wertepaar, das wir vorfinden, ist hier durch dieses kleine schwarze Viereck charakterisiert. Hier sind wir. Und wenn wir Änderungen machen, die aus diesem kleinen weißen Zwickel herausführen, dann haben wir sofort eine dramatische Änderung der kosmischen Entwicklung. Also zum Beispiel, wenn wir hier im Massenverhältnis hochgingen, dass also die Elektronenmasse im Vergleich zum Proton wesentlich höher würde, dann kann man auch schon von der Anschauung her so etwa verstehen, dass hier möglicherweise keine stabilen Strukturen mehr entstehen. Ja, das Elektron hat bestenfalls ein halbes Promille der Masse des Protons und wenn das um das Proton kreist oder um einen größeren Kern, dann bleibt er im Wesentlichen in Ruhe. Wenn aber nun das Elektron sehr viel schwerer wäre, stellen Sie vor, Sie schleudern einen schweren Stein an einer Schnur um sich herum, dann wird der Kern sehr stark mitbewegt und kriegt eine sehr starke Eigenbewegung und dann würden keine stabilen kondensierten Strukturen mehr möglich sein. Das wäre also in diesem ganzen Bereich. Wenn man hier rüber geht, kann man zeigen, dass die Sternentstehung behindert wird oder dass keine leichten Atome entstehen. Und das ist also hier gemeint mit Feinabstimmung, dass offensichtlich nur eine kleine Insel da ist für die Variation dieser Konstante, wenn es um die Frage nach der Lebensentstehung geht. Hier sind noch engere Grenzen eingezeichnet, die beiden senkrechten Striche, wenn man eine Theorie aller vier Wechselwirkungen voraussetzt. Die ist aber noch nicht abgesichert. Dann sind die Grenzen speziell für das Alpha, für die Feinstrukturkonstante nach Sommerfeld noch sehr, sehr viel enger. Ein weiteres Beispiel. Da ist waagrecht wieder diese Feinstrukturkonstante von Sommerfeld aufgetragen für die elektromagnetische Wechselwirkung und nach oben die starke Wechselwirkung, die also die Kerne in sich zusammenhält. Und hier wieder der tatsächlich beobachtete Wert Und auch der sitzt, wie Sie sehen, in einem nur sehr kleinen, je nachdem, welche Theorie man nun als zuverlässig ansieht, möglicherweise sogar extrem kleinen Bereich. Wenn zum Beispiel die starke Wechselwirkung auch nur ein bisschen, ich glaube 3,6% etwa höher wäre, dann würde das eintreten, was man die Diproton-Katastrophe nennt. Denn dann wäre plötzlich das Diproton stabil, also ein sozusagen Doppelwirkung aus zwei Protonen würde plötzlich zusammenhalten und das würde die Reaktionsmechanismen völlig verändern. Es würde also nicht mehr Helium-Synthese passieren, sondern es würde alles direkt, alle Protonen zu Diprotonen zusammenklumpen. Und man hat also ausgerechnet, dass die Brenngeschwindigkeit in den Sternen um einen Faktor 10 hoch 18 schneller würde. Also die würden quasi explosionsartig verbrennen. Also die ganze Sternkernchemie würde völlig anders laufen. Entsprechend, wenn der Wert etwas kleiner ist, also etwa durch diesen waagrechten Strich angedeutet, dann ist das Deuteron nicht stabil. Also ein Teilchen, ein Kern aus Proton und einem Neutron, das ist gerade stabil, aber wenn es schwächer würde, wäre es nicht mehr stabil. Und auch dann würde der Kreislauf etwa in unserer Sonne vollkommen anders ablaufen. Und es gibt Theorien, die dann annehmen, dass überhaupt Sternentwicklung oder Sternbildung gar nicht möglich wäre. Gut, also das ist die Art von Überlegungen, das ist halt alles sehr stark ineinander verzahnt und hängt auch von gewissen Voraussetzungen ab. Aber das allgemeine Kennzeichen ist immer, dass die Werte nur in ganz engen Grenzen einen kosmischen Verlauf ermöglichen, so wie wir ihn tatsächlich beobachten. Ein weiteres Beispiel, hier so eine schön amerikanische Zeichnung, also eine Maschine, mit der das Weltall hergestellt wird. Das wird wie üblich eine Dimension erniedrigt dargestellt. Das haben Sie sicher schon mal gesehen in populärwissenschaftlichen Darstellungen. Also der Kosmos als eine Oberfläche, nicht als ein Raum, sondern als eine Fläche, die sich ausdehnt. Hier die Galaxien als flache Gebilde auf der Oberfläche. Und man stelle sich nun vor, wie muss das Kräftespiel sein, dass diese Expansion funktioniert. Und hier wird also angedeutet die Big Bang Force, über die noch sehr viel spekuliert wird. Gestern haben Sie was gehört über solche entsprechenden Felder, die man hier annimmt. Und auf der anderen Seite die Big Bang Force, die das auseinandertreibt. Und auf der anderen Seite die Gravitationskraft, die die Materie zusammenziehen will und sozusagen der Expansion entgegenwirkt. Und im Standardmodell musste man nun feststellen, dass diese beiden Kräfte, sozusagen dargestellt durch die beiden Regler hier, mit einer Präzision von 1 zu 10 hoch 60 aufeinander abgestimmt sein müssen, damit die Expansion richtig wird. Ich sage gleich, was das heißt, was richtig heißt. Das ist sozusagen unwahrscheinlich. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Centmünze am anderen Ende des Weltalls aufhängen und treffen müssten. Ja, danach schießen müssten und die treffen müssten. Noch dramatischer ist die Feinabstimmung des sogenannten kosmologischen Gliedes von Einstein. Nun, was heißt richtige Expansion? Da hat man sich Gedanken gemacht. Die tatsächliche Expansion im Kosmos, soweit wir das wissen, verlief so, also das Urknall, alles sehr hochdicht, hohe Temperatur, dann unmittelbar danach und später bildet sich eine Struktur raus, die großräumig homogen ist und lokal inhomogen. Also sprich Galaxien. Galaxien und kondensierte Systeme, wie gesagt, eine der Voraussetzungen für biologisches Leben. Wenn nun die Gravitationskraft ein bisschen schwächer wäre, dann würde der Fall 2 eintreten, dann würde die Expansion so schnell sein, dass die Abstände in kurzer Zeit so groß sind, dass die Schwerkraft nicht mehr zum Zuge kommt und diese lokalen Inhomogenitäten bildet. Der andere Fall, ich gehe nur noch auf den unteren kurz ein, der andere Fall wäre der, wenn die sogenannte Big Bang Force nicht genügend groß ist und die Schwerkraft überwiegt, dann haben wir anfänglich eine Expansion, aber dann überwiegt die Schwerkraft und wir haben wieder einen Rekollaps. Und dass genau die richtige Expansion passiert, also diese Nummer 1, ist diese im Grunde unwahrscheinliche Feinabstimmung notwendig. Ja, zur Abwechslung mal ein ganz anderes Beispiel und eine ganz andere Frage. Ist möglicherweise auch die Dimensionszahl von Raum und Zeit fein abgestimmt? Also kann man nachweisen, dass für Leben genau drei Dimensionen und eine Zeitdimension notwendig sind? Schauen Sie, da kommen wir nur ein bisschen in Spekulation. Ich führe Ihnen da den Hund von Hawking vor, der sich da Gedanken gemacht hat. Und man kann sich leicht überlegen, dass also komplizierte organische Verbindungen und Organismen in zwei Dimensionen sehr schwer möglich wären. Ja, wie sollte in zwei Dimensionen ein Nervennetz funktionieren oder ein Blutkreislauf oder der Verdauungstrakt? Ja, wenn Sie mal diesen Verdauungstrakt von diesem armen Hund da angucken, der zerteilt den Hund sogar in zwei Teile, also der steht nicht mal zusammen in zwei Dimensionen. Gut, etwas ernsthafter hat man überlegt, was wäre, wenn wir statt drei mehr, also zum Beispiel vier Raumdimensionen hätte. Und da hat schon im Jahr 1917 Ehrenfest gezeigt, dass dann in einem vierdimensionalen Raum unter Beibehaltung der gleichen Gesetze keine stabilen Bahnen von Planeten möglich wären. Die Planeten würden früher oder später in ihren Stern, also in die Sonne stürzen. Und Tangerlini hat 1963 gezeigt, dass das auch im Rahmen der Quantenmechanik gilt. Also bei gleichen Gesetzen gibt es in vier Dimensionen keine stabilen Atome. Und das ist natürlich, da kann man sich also nicht vorstellen, wie Biochemie funktionieren sollte. Insofern gibt es also hier einen Grund, dass der Raum nicht höher als dreidimensional ist. Nun, die Leute haben weiter spekuliert. Ich möchte da nicht zu tief einsteigen. Haben weiter spekuliert, also nach der Abszisse sind die Raumdimensionen aufgetragen, nach oben die Zeitdimensionen. Und das Kästchen ist das, was wir tatsächlich vorfinden. Wir haben also gesehen, niedrige Raumdimensionen sind sehr wahrscheinlich zu einfach für biologische Strukturen. Höhere Dimensionen, da sind bereits die Atome nicht stabil. Und man kann nun zeigen, das sind nun stärker mathematische Argumente, dass in anderen Raum- und Zeitdimensionen, ich kann Ihnen nicht sagen, was das anschaulich heißt, ja, das ist zunächst formal argumentiert, dass in anderen Raum- und Zeitdimensionen unsere Differentialgleichungen ihren Charakter so ändern, dass sie ähnlich wie in der Chaostheorie extrem empfindlich von den Anfangsbedingungen werden. Und dass von daher, zumindest mit der üblichen Mathematik der Physiker, sowas wie Voraussagen nicht mehr sinnvoll möglich sind. Und wenn man eine Beherrschung der Natur durch Wissenschaft auch mit zu den Lebensbedingungen dazuzählt, würden also von daher auch diese anderen Dimensionen, die hier so rosa gemalt sind, von daher ausschließen. Gut, und entsprechend diese Dimension hier. Das ist etwas spekulativ, aber zumindest zeigen die Argumente in die Richtung, dass es gute Gründe gibt, dass auch die Raumdimensionszahl 3 und die Zeitdimensionszahl 1 ausgezeichnet sind in Richtung auf Leben hin. Ja, ich möchte Ihnen noch ein letztes Fallbeispiel vorführen. Da geht es um die Frage des Kohlenstoffs. Nur es ist unbestritten, dass jedenfalls die Biochemie, die wir kennen, ganz entscheidend auf Kohlenstoff beruht. Allein wenn Sie diese Tabelle hier angucken, die menschlichen Organismus bestehen ja also zu über 60% im Trockengewicht aus Kohlenstoff. Dann kommt Stickstoff, Sauerstoff und alle anderen sind so im 5%-Bereich oder drunter. Wir wissen, dass Kohlenstoff nicht in den ersten 3 Minuten entstanden ist, sondern in späterer Zeit in Sternen sozusagen gekocht wurde. Ja, im Sterninnern, das ist hier angedeutet, in einer bestimmten Entfernung, wo die geeignete Temperatur und Dichte war. Wo haben wir den Kohlenstoff? Ja, hier, pardon. Ja, also in dieser Entfernung vom Kern sind also die richtigen Temperatur- und Druckbedingungen, um Kernchemie zu machen, um den Kohlenstoff zu synthetisieren. Nun, das war keineswegs trivial, denn man wusste, dass der Aufbau bei Helium ziemlich abrupt zum Stehen kam. Ein Kern aus 5 Teilchen war nicht stabil und man hat sich nun überlegt, ja, wie kann denn Kohlenstoff überhaupt in genügend hohem Ausmaße synthetisiert werden? Da war zunächst die Idee, man könnte doch 3 Heliums zusammenschießen. Ja, wenn 3 Heliums zusammengehen, Kohlenstoff besteht aus 12 Teilchen, dann müsste das doch funktionieren. Nun, dafür ist einfach die Bildungswahrscheinlichkeit zu gering. Versuchen Sie mal mit 3 Tischtennisbällen zu werfen, so dass die sich gleichzeitig im Raum treffen. Ja, dass ein Feuerstoß passiert. Ja, sowas ist ziemlich unwahrscheinlich. Dann kam man also auf die Idee, könnte man das in 2 Schritte zerlegen. Und das ist der sogenannte Triple-Alpha-Prozess, wo der berühmte Serfred Hoyle beteiligt war. Die Idee war also zunächst mal, dass 2 Heliums zusammenstoßen zu Beryllium. Und falls Beryllium genügend langlebig ist, könnte es ja sein, dass in seiner Lebenszeit ein drittes Helium eine Chance hätte, noch rauszustoßen und dann Kohlenstoff zu bilden. Das war die Idee, aber jetzt ist die Frage, ob das quantitativ geht. So, es kommt also eine Folie mit Formeln. Wen ich erschrecke damit, der möge also 2 Minuten abschalten. Und nachher fasse ich dann wieder nochmal zusammen. Die erste Merkwürdigkeit war, dass in der Tat dieser angeregte Berylliumkern, der da entsteht, eine vergleichsweise lange Lebenszeit hat. 10⁻¹⁷ Sekunden. Ja, das ist also wirklich relativ gemeint, denn typischerweise haben solche Zwischenkerne nur Lebensdauer von etwa 10⁻²⁴ Sekunden. Der ist also 10 Millionen Mal langlebiger, als es typischerweise für so einen Kern wäre. Gut, das heißt, von daher ist also die Chance genügend groß, dass in seiner Lebenszeit ein weiteres Helium dazukommt und dann ein zunächst angeregter Kohlenstoffkern entsteht. Und nun kommt etwas ins Spiel, was die Chemiker als Resonanz bezeichnen und was die Physiker eben als diskrete Energiestruktur kennen. Die Frage ist, ist dieser Kohlenstoffkern, der also aus diesem Beryllium und Helium gebildet wird, entspricht der einem stabilen Niveau, so dass der hält? Ja? Oder hat der Kohlenstoffkern andere diskrete Energieniveaus und sagen muss, ja, tut mir leid, das ist nicht die passende Energie und das Ganze eben wieder auseinanderfliegt. Und da hat nun Hoyle seine Kernphysikkollegen gebeten, guckt doch mal nach, ob in der Gegend der Summe der Massenenergien hier ein Resonanzniveau von Kohlenstoff existiert. Und sie haben sich erst ein bisschen gezögert und so weiter und haben aber dann tatsächlich im Labor eine Resonanz bei 7,65 MeV gefunden. Das ist nur 4% höher als diese geforderten 7,37. Und diese 4%, die werden leicht natürlich von der kinetischen Energie geliefert. Also das war eine erste sogenannte entropische Voraussage. Also wenn wir aus dem Befund, dass es Leben gibt, annehmen müssen, es war genügend viel Kohlenstoff zu früher Zeit da, dann müsste eigentlich ein Resonanzniveau in der Gegend zu finden sein. Das war bisher nicht bekannt und das wurde also tatsächlich gefunden. Das ist die zweite Merkwürdigkeit. Also die erste, die Langlebigkeit von Beryllium. Die zweite, dass Kohlenstoff gerade ein passendes Resonanzniveau hat, was diese Reaktion stabilisiert. Und die dritte Merkwürdigkeit ist folgende. Wenn das so gut funktioniert, dann könnte das ja weiter reagieren. Ja, dann könnte die Reaktion möglicherweise nicht stehen bleiben beim Kohlenstoff, sondern entsprechend auf den Kohlenstoff ein weiteres Helium draufstoßen und die Sache zu Sauerstoff weiter reagieren. Und dazu wäre ein Resonanzniveau von 7,16 MeV notwendig, dass der Sauerstoff stabil ist. Und man kennt eines beim Sauerstoff bei 7,12. Das ist 1% zu niedrig. Und da es zu niedrig ist, kann das nicht ausgeglichen werden, natürlich durch die positive kinetische Energie. Das heißt, diese Reaktion ist nicht bevorzugt, die kommt natürlich auch mit gewisser geringer Wahrscheinlichkeit vor, aber die Reaktion bleibt aus dem Grund an der Stelle stehen hier. Also das heißt, es sind hier 3 Merkwürdigkeiten oder 3 Passungen, 3 Feinabstimmungen, genügend langlebiges Beryllium, passendes Resonanzniveau beim Kohlenstoff und nicht passendes Resonanzniveau beim Sauerstoff. Die wirken zusammen so, dass genügend frühzeitig genügend viel Kohlenstoff da war und das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Biochemie des Lebens. Hoyle selber hat formuliert, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Also nichts hat meinen Atheismus so durcheinander gebracht. Er ist, soweit wir wissen, trotzdem Atheist geblieben, aber er war so ehrlich, das zuzugeben, dass ihn das offensichtlich ins Nachdenken gebracht hat. Ja, Sie können das also auch nachlesen. Es gibt eine deutsche Übersetzung eines Buchs von Gribbin und Ries. mit dem Titel Ein Universum nach Maß, Bedingungen unserer Existenz. Und da wird es nochmal zusammengefasst. Die Kombination dieser Zufälle, die für Kohlenstoff 12 die genau richtige Resonanz ergeben und für Sauerstoff 16 die genau falsche, ist in der Tat bemerkenswert. Es gibt keine bessere Bestätigung für die Behauptung, dass das Weltall zu unserem Wohl gemacht ist, den Menschen auf den Leib geschneidert. Gut, ich möchte hier sauber unterscheiden. Ich habe bisher nur vom ersten Befund geredet. Der zweite Befund ist eine Deutung bereits und da müssen wir extra drüber reden. So, ich möchte damit diese Beispiele abschließen. Sie sehen, wer sich also hier vertiefen will, muss sich, um es im Detail beurteilen zu können, in die Astrophysik und Kernchemie einarbeiten. Aber vielleicht haben diese paar Beispiele genügt, Ihnen zu zeigen, warum eine ganze Anzahl von Naturwissenschaftlern hier aufmerksam geworden sind und sich gewundert haben. Und von daher diese Formulierung der Feinabstimmung nun geprägt wurde, dass es in der Tat so aussieht, dass an entscheidenden Stellen nun die Naturkonstanten im Prozentbereich so sein müssen, wie sie sind, damit Leben entsteht. Also das nicht, was ja auch denkbar wäre, das Leben unter einer sehr ganz breiten Palette von Anfangsbedingungen und Konstanten entstanden ist, sondern nur sozusagen ein ganz schmaler Pfad im Parameterraum der Naturkonstanten möglich war und der tatsächlich überraschenderweise vorliegt. So, ich möchte also dann eine Zäsur machen. Da könnte man viele weitere Beispiele, da kann ich Ihnen etwa das Buch von Barrow und Tipler empfehlen, die also auf 600 Seiten oder so nun alles zusammenstellen, was es hier zu sagen gibt über solche Feinabstimmungen. Ja, ich möchte jetzt im zweiten Teil nun fragen, wie kann man das deuten? Und Deutungen gehen immer über die Naturwissenschaft in ihrem Kern deutlich hinaus. Wenn Naturwissenschaft bei ihrem Leisten bleibt, dann kann sie nur funktionale Aussagen machen. Also Zahlenzusammenhänge angeben, wie was funktioniert, wie was in Raum und Zeit strukturiert ist. Ja, wie was in der Zeit abläuft, wie was räumlich strukturiert ist. Was das bedeutet, ob das gut oder schlecht oder wünschenswert ist, ob das sinnvoll oder sinnlos ist, das sind alles Interpretationen, die wir selbstverständlich machen dürfen, ja, die aber nicht direkt vom wissenschaftlichen, vom naturwissenschaftlichen Befund gedeckt sind. Insofern ist es immer ein drüber hinaus und es ist etwa Gierer in Tübingen, der darauf hinweist, dass naturwissenschaftliche Befunde oft durchaus sozusagen in unterschiedliche Deutungsmuster eingepasst werden können. Dass die Naturwissenschaft häufig eben gerade nicht eindeutig eine bestimmte Deutung nur nahelegt und eine andere nicht nahelegt, sondern dass da oft verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich denke, das ist für die Freiheit der eigenen Urteilsbildung sehr wichtig, dass man das weiß, denn Sie finden viele populärwissenschaftliche Literatur, die uns mit ihren Deutungen in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Können Sie da Beispiele nennen? Gut, was gibt es für Deutungen? Zunächst mal gibt es die Deutung, die nun diesen Befund auf ein Prinzip zurückführt. Das ist was durchaus Übliches in der Naturwissenschaft, dass man Fülle von Phänomenen auf irgendein einfaches Grundprinzip zurückführt, das seinerseits nur nicht weiter beweisbar ist. Dieses Prinzip nennt man hier anthropisches Prinzip, also vom griechischen Anthropos Mensch. Also gemeint ist ein Prinzip, das nun formuliert, dass hier etwas auf den Menschen hin bezogen ist. Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe nicht die Zeit, das nun alles im Detail Ihnen vorzuführen. Dann wird überlegt, ja, könnte es nicht Alternativen zu kohlenstoffbasierten Leben geben? Das ist eigentlich eher der Versuch der Wegerklärung der Feinabstimmung. Dann, das müssen wir genauer angucken, die Vorstellung vieler Universen. Dann wird überlegt, könnte es nicht noch unbekannte Gesetze geben, die uns die Feinabstimmung erklären? Und dann kommt auch der Zufall ins Spiel. Gut, also zum anthropischen Prinzip nur ganz kurz eine Formulierung. Also, es gibt verschiedene Formulierungen nach Clifton, heißt, formuliert man das etwa so, das physikalische Universum, das wir beobachten, hat eine Struktur, welche die Existenz von uns als Beobachtung zulässt. Oder anders formuliert, weil es in diesem Universum Beobachter gibt, also Naturwissenschaftler gibt, muss das Universum Eigenschaften besitzen, die die Existenz von Beobachtung zulassen. Das ist das sogenannte schwache entropische Prinzip, über das es eine sehr umfangreiche Diskussion gibt. Insbesondere wird hier kritisch eingewandt, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, das ist eine Tautologie. Ja, denn was anders? Wie könnte es denn anders sein? Ja, wir finden uns eben vor als Beobachter und deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Universum diese Eigenschaften haben muss. Also viele sehen das als eine Trivialität im Sinne einer Tautologie an. Die Wissenschaftstheoretiker haben das ein bisschen genauer angeguckt und erklären, dass das im Grunde so eine Art, zwar kein Prinzip im strengen Sinn der Naturwissenschaft ist, aber so eine Art Auswahlprinzip. Das heißt, wenn wir künftig weitere und fortgeschrittene Theorien über das Weltall machen, dann werden die gefiltert in dem Sinne, dass alle Theorien so gebaut sein müssen, dass am Schluss auch Beobachter möglich sind. Sondern es werden alle Theorien ausgefiltert, das wären eben die mit den anderen Naturkonstanten, die gar keine Beobachter zulassen. Denn uns gibt es als Beobachter, also können nur solche Theorien in Frage kommen. Also, Manfred Stöckler, der Wissenschaftstheoretiker, der hat es also vornehm formuliert, das schwache entropische Prinzip ist eine epistemische Konsistenzforderung, wenn Sie es vornehm ausdrücken wollen. Eine epistemische Konsistenzforderung, also wissenschaftstheoretisch wird hier auf Selbstkonsistenz gepocht durch dieses Prinzip. Also wenn schon eine kosmische Theorie, dann eine, die auch Beobachter zulässt. Ja, es gibt starke Formen, da möchte ich im Moment nicht drauf eingehen. Wenn Sie es interessiert, können wir da nachher drüber diskutieren. Eine weitere Deutung. Und Sie sehen, es ist mir ein Anliegen, Ihnen hier verschiedene alternative Deutungen vorzuführen. Sie haben vielleicht vermutet, das ist eine christliche Veranstaltung von einer christlichen Gruppe, also würde er erzählen, das ist ein Beweis für den Schöpfer oder so. Ja, ganz so einfach geht es nicht, sondern es gibt hier eine ganze Fülle von möglichen Deutungen und die muss man alle genau angucken. Und es sind gewisse Vorentscheidungen hier, und zwar Vorentscheidungen häufig auch weltanschaulicher Art, welche dieser Deutungen man nun vorziehen möchte. Gut, ich möchte Ihnen eine weitere gängige vorstellen, dass die Fernabstimmung bestritten wird, mit etwa folgendem Argument. Es könnte ja sein, dass es sehr viele Möglichkeiten der Lebensentstehung gibt, nämlich zum Beispiel eben auch auf einer anderen Basis als auf Kohlenstoff. Dann liegt gar keine besondere Feinabstimmung vor, sondern es gibt halt alle verschiedenen Möglichkeiten und wir kennen halt im Moment nur diese eine. Bei anderen Konstanten würde halt eine andere Lebensform entstehen. Nun, das Problem ist, das kann man behaupten, aber das ist zurzeit zumindest hochspekulativ. Einfach deswegen auch, weil wir ja schon die Biochemie unserer eigenen Lebensentstehung noch nicht verstanden haben. Ja, wir wissen eine Menge Details, wir wissen über präbiotische Moleküle Bescheid, und wir wissen sehr viel über die ganzen Protein- und Nukleinsynthesen, wir wissen über Vererbungsmechanismen und so fort, aber wir haben etwa eine große Lücke in der chemischen Evolution. Also von den präbiotischen Molekülen bis zur Zelle gibt es ein paar Theorien, aber keine ist auch nur annähernd bisher nachgewiesen. Insofern ist es natürlich umso problematischer, über Alternativen zu spekulieren, wenn man sozusagen die Wesensmerkmale der eigenen biochemischen Entwicklung nur bruchstückweise kennt. Also seit über 100 Jahren wird schon etwa Silizium diskutiert, weil Silizium ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, eine sehr ähnliche chemische Struktur hat wie Kohlenstoff und auch durchaus ähnliche Moleküle bilden können, Silane, Siloxane und so weiter. Aber es gibt Gegenargumente. Die Siliziumketten sind im Gegensatz zu Kohlenstoff nur verhältnismäßig kurz und sehr reaktiv. Dann, was sicher gegen Organismen spricht, ist, dass das Oxidationsprodukt von Silizium, SiO2, fest ist. Das kennen wir alle, das ist Sand. Ja, während in unseren Organismen ist das Oxidationsprodukt CO2, das kann man ausatmen. Ja, das kann man also bequem entsorgen. Während Sand kann man sicher nicht so gut entsorgen. Ja. Nun, es gibt weitere Argumente, aber wie gesagt, die sind nicht so hart und im Grunde kann man über dieses Argument erst diskutieren, wenn man mal die eigene Lebensentstehung sozusagen lückenlos überblickt und dann auch die Wahrscheinlichkeit von Alternativen abschätzen kann. Ja, eine weitere Deutung. Die Feinabstimmung wird hier behauptet, dass sie notwendig ist. Dass es Argumente gibt, dass die notwendig vorkommt und dann ist ja auch kein Erklärungsbedarf mehr. Wenn man das zeigen kann, dass die Wahrscheinlichkeit 1 ist, okay, dann ist geklärt. Und die Idee ist folgende und die wird, soweit ich das überblicken kann, heutzutage von sehr vielen Naturwissenschaftlern vertreten. ist die Idee eines Multiversums. Die Idee ist, dass es also nicht nur unseren Kosmos gibt, der ist eigentlich schon groß genug, ja, wenn man also mal anfängt, auch noch zu versuchen, sich die Größe unseres Kosmos vorzustellen und das Alter, dann ist es schon wagemutig, überhaupt noch über andere Kosmen nachzudenken. Aber immerhin, das wird also diskutiert. Und die Vorstellung ist, dass in diesen anderen Kosmen alle möglichen anderen Gesetze und Konstanten bei den Anfangsbedingungen realisiert sind. Und wenn alle möglichen anderen Konstanten realisiert sind, dann muss natürlich darunter auch gerade die Kombination unseres Kosmos sein, dann muss der mit Notwendigkeit vorkommen. Das ist die Argumentation und dann gibt es nichts zu wundern. Ich wundere mich eigentlich trotzdem, dass ich gerade auf dem richtigen Kosmos sitze, ja, und auf dem passenden. Nun, zunächst mal, es ist nicht ganz so abstrus, wie es vielleicht klingt. Es gibt Überlegungen zur Frage, was war vor dem Urknall? Und da wird viel über Quantenfelder diskutiert, über Quantenfluktuationen. Und es gibt da im Rahmen dieser Feldtheorien durchaus Überlegungen, dass Kosmen mit verschiedenen Anfangsbedingungen entstehen könnten. Das ist also nicht ganz abwegig. Es gibt trotzdem einige Kritik an dieser Vorstellung. Ja, vielleicht so quasi Veranschaulichung. So hat Spektrum der Wissenschaft das mal versucht, zeichnerisch darzustellen, diese verschiedenen Kosmen, also mit verschiedener Größe und so fort. Das ist aber, ich zeige Ihnen, weil es eigentlich ein bisschen irreführend ist. Hier ist immer noch in der Zeichnung eine Art gemeinsamer Raum angenommen. Ja? Und man könnte sich hier in diesem Bild durchaus vorstellen, dass man auch mal Kommunikation vom einen Kosmos zum anderen macht. Aber dieses Multiversum ist sehr, sehr viel abstrakter gemeint, ja, dass die mit unterschiedlichen oder mit unabhängigen Zeiten, möglicherweise auch mit ganz unterschiedlichen Raumdimensionen und mit unterschiedlichen Naturgesetzen sind. Und dann wird im Allgemeinen sowas wie eine Kommunikation natürlich nicht möglich sein. Und die Fachleute sagen, dass also diese anderen Kosmen, falls es die gibt, und das kann man nicht ausschließen, von uns aus experimentell nicht zugänglich sind. Insofern wäre also hier als Kritik anzuführen, zunächst mal, diese Vielwelten-Szenarien sind spekulativ, sie sind von der Theorie her nicht unmöglich, aber nach allem, was man heute weiß, wohl prinzipiell nicht beobachtbar. Und da wäre die Frage zu stellen, ist das nicht eigentlich die Definition von Metaphysik, wenn man zusätzlich zur Physik etwas Nicht-Beobachtbares einführt, ja, das also prinzipiell dem Experiment nicht zugänglich ist, ist das eigentlich im klassischen Sinne metaphysische Annahme. Und das ist immerhin problematisch, wenn man das als Erklärung im Rahmen eines physikalischen Problems, nämlich der Feinabstimmung, als vorschlägt. Dann könnte man natürlich fragen, warum muss es tatsächlich unendlich viele andere Welten geben? Warum sollten die Eigenschaften gleich verteilt sein, sodass wir also wirklich sicher sein können, dass auch unser Kosmos dabei ist und so fort. Also da sind sehr viele Annahmen mit drin, die vollkommen spekulativ sind. Und die Philosophen sprechen dann noch davon, dass auch das sogenannte Rasiermesser des Occam maximal verletzt ist. Occam war ein Philosoph im Mittelalter, der darauf abgehoben hat, dass man Theorien doch mit möglichst sparsamen Mitteln bilden solle. Und wenn man Theorien Konkurrenz hat, dann wäre die Theorie mit den sparsameren Annahmen vorzuziehen. Nun, hier geht es also um ein Problem in unserem Kosmos, nämlich die Frage der Feinabstimmung, da wir die verstehen wollen. Als Lösung führt man unendlich viele Kosmen ein. Das ist also nicht ein gerade sparsamer Umgang mit Kosmen, den man hier treibt. Also das ist die Kritik hier dran. Und wie gesagt, prinzipiell nicht auszuschließen, aber ich möchte sagen, Metaphysik verdächtig. Und das ist natürlich erlaubt, dass man eine Metaphysik drüber baut, aber man sollte sich dessen auch bewusst sein. Ich möchte Ihnen, um das noch ein bisschen zu vertiefen, auch zu zeigen, wie hier Weltanschauung ins Spiel kommt, mal noch Zitate dazu geben. Herr Oberhummer von Wien, Sie können hier lesen, er ist Fachmann in der Abteilung Nukleare Astrophysik, und er hat vor 3 Jahren einen Artikel geschrieben über dieses anthropische Prinzip. Er schreibt am Schluss, Das Konzept eines Multiversums ist höchst spekulativ und wird es möglicherweise auch bleiben, da die anderen Universen prinzipiell von uns nie beobachtet werden können. Das haben wir gerade diskutiert. Und jetzt aber, und ich empfinde das als einen gewissen Gegensatz zu dieser Aussage, diese Hypothese beinhaltet aber zumindest eine plausible Basis für anthropische Überlegungen, also Überlegungen Feinabstimmung auf Leben hin, denn so ergibt sich auf ganz natürliche Weise, dass unser Universum die richtige Feinabstimmung hat, um Leben hervorbringen zu können. Achten Sie hier auf das verräterische Wort auf ganz natürliche Weise. Hier ist sozusagen der vorwissenschaftliche Wunsch, dass man immanent bleibt, also dass man im sogenannten Naturalismus bleibt, was durchaus legitim ist, ja, aber eine vorwissenschaftliche Entscheidung ist. Also ich will hier grundsätzlich andere Möglichkeiten ausklammern und versuchen, das rein innerwissenschaftlich zu erklären. Natürlich, sagt er. Nun, noch etwas deutlicher wird es bei Herrn Kannitscheider, Wissenschaftstheoretiker in Gießen. Er sagt Folgendes, er sagt ganz klar, dass er diese Vielweltentheorie vom wissenschaftlichen Standpunkt aus vorzieht. Denn sie bleibt im Rahmen einer naturalistischen Ontologie. Es werden viele physikalische Welten gebraucht, aber keine transzendent metaphysischen. Ein transzendenter Koordinator scheint damit überflüssig zu sein. Ja, ich finde das sehr fair, dass er hier sehr klar die weltanschauliche Voraussetzung bloßlegt. Und versuchen Sie das bei populärwissenschaftlichen Büchern rauszukriegen, wenn das nicht so ohne weiteres dasteht. Ja, er sagt hier ganz klar, er möchte im Rahmen einer naturalistischen Seinslehre, Ontologie bleiben, also streng innerwissenschaftlich. Es ist ihm deswegen egal, dass viele physikalische Welten gebraucht werden, aber er kann damit auf alle transzendent metaphysischen verzichten, also alles, was irgendwie nach Intelligenz, nach Schöpfer oder so riecht, kann er auf die Weise ausblenden. Sagt es ganz klar, das ist ein klarer Standpunkt. Er bekennt sich auch ganz klar zum Atheismus. Ich möchte es Ihnen deswegen zeigen, weil in diesen Grenzgebieten, über die wir hier diskutieren, es eben im strengen Sinne nicht mehr rein wissenschaftlich zugeht. Da kommen weltanschauliche Vorentscheidungen mit ins Spiel. Und je klarer sie formuliert werden, desto besser kann man sie einordnen und beurteilen und akzeptieren oder vielleicht auch ablehnen. Nun, ein jüngerer Physiker, der sich da etwas weniger verklausuliert ausdrückt, Max Tegmark. Er wurde hauptsächlich bekannt, weil er sehr viel an der Auswertung der kosmischen Hintergrundstrahlung beteiligt war. Hat auch eine Zeit lang in München gearbeitet und er schreibt oder wird zitiert in dem Buch Das Universum nebenan. Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Entweder wurde das Universum von einem Schöpfer speziell für uns entworfen oder es gibt eine große Anzahl von Universen, jedes mit unterschiedlichen Werten der fundamentalen Konstanten. Und wir befinden uns, was kaum überrascht, in einem Universum, in dem die Konstanten genau die richtigen Werte haben, um Galaxien, Sterne und Leben zuzulassen. Also ich möchte ein bisschen mehr noch differenzieren als nur diese zwei Erklärungen, aber das ist also auch ein Standpunkt. Und schließlich noch ein Zitat von Herrn Lesch. Er ist theoretischer Astrophysiker in München. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen mal eine seiner Sendungen Alpha Centauri gesehen bei BR Alpha. Hat also eine gute und spannende Art, Wissenschaft zu popularisieren. Und er wurde in einem Interview mal gefragt, glauben Sie an die viele Weltentheorie? Leben wir in einem Multiversum? Und er sagt in dem Interview, nein, das ist eine Sache, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Ehrlich gesagt, ist das der verzweifelte Versuch, um Gott herumzukommen. Man versteht nicht, warum dieses eine Universum so wahnsinnig tolle Eigenschaften hat, also versucht man das mit vielen Universen zu machen. Das ist für mich ein naturwissenschaftlich völlig sinnloser Ansatz, denn andere Universen entziehen sich per Definition in einer experimentellen Überprüfung. Gut, ich stelle es einfach Ihnen vor und Sie sehen, dass die Naturwissenschaftler hier durchaus, obwohl sie sozusagen die gleichen Daten haben, zu ganz unterschiedlichen Deutungen kommen. Das heißt, in der Frage der Deutungen können Sie sich, wenn Sie sich dazu ein oder anderen entschließen, nicht allein auf Wissenschaft berufen. Sonst sollten sich Rechenschaft geben, von welchen Vorentscheidungen her Sie nun die eine oder andere Deutung vorziehen. Ja, wir sind da noch nicht ganz fertig. Ich denke, eine wichtige Sache wird von Kanitscheider angesprochen. Er sagt, wenn wir Feinabstimmung feststellen, ist es letztlich nur ein Indiz dafür, dass wir was noch nicht verstanden haben. Dass das ein Hinweis ist auf noch unbekannte gesetzmäßige Zusammenhänge. Und er formuliert sozusagen als Arbeitsprogramm, das, was wir als Feinabstimmung, als merkwürdig, als kontingent empfinden, das könnte doch eliminiert werden, wenn wir noch tiefer liegende Gesetze finden. Gut, das möchte ich Ihnen in einem Beispiel vorführen. Das wird in der Tat versucht und ich denke, das ist sehr legitim. Und ich erzähle Ihnen ganz kurz ein bisschen was über Inflation, ohne nun auf die Theorie einzugehen. Da geht es darum, um gewisse Probleme im Standardmodell zu verstehen. Haben Sie wahrscheinlich gehört, nimmt man in der Frühphase des Universums eine extrem starke Expansion, eine sogenannte inflationäre Phase. Und ich zitiere Ihnen von einem der Erfinder dieser Inflation, Alan Guth. Er schreibt, leider erfordert der notwendige Rollover-Phasenübergang, also das ist diese Vorform, die nun dafür sorgt, dass diese Big Bang-Kraft in Wirkung kommt, ja, also sozusagen, die den Kosmos so schnell auseinanderdehnt. Also das ist ein Fachausdruck, den wir jetzt nicht vertiefen brauchen, aber für uns ist wichtig, dieser Phasenübergang erfordert eine sehr empfindliche Abstimmung der Parameter. Die Rechnungen liefern nur dann vernünftige Ergebnisse, wenn sich die Werte der Parameter in wohldefinierten engen Grenzen bewegen. Und das kommt uns ja eigentlich irgendwoher bekannt vor. Das heißt, wir haben zwar jetzt hier mit eine Theorie, oder es gibt mehrere Theorien, die diese wahnsinnig genaue Abstimmung da mit dem 1 zu 10 hoch 60 plausibel machen, aber diese Theorie selber braucht offensichtlich auch wieder eine Feinabstimmung, also eine genaue, fein abgestimmte Festlegung der Parameter. Das heißt, das Problem ist im Grunde nur verschoben. Ob es mal eine Basistheorie gibt, die sozusagen unempfindlich gegen Parameter ist, ist eine offene Frage. Und selbst wenn es das gäbe, könnte man sich nach wie vor wundern, dass es so eine Theorie gibt, aus der dann so eine hochpräzise Feinabstimmung 2 Stufen oder 5 Stufen drüber dann erfolgt. Gut, also das Arbeitsprogramm ist legitim und es wird auch sicher weitergetrieben, aber zurzeit sieht es nicht so aus, als ob damit das Problem der Feinabstimmung einfach wegerklärt werden könnte. Nun, es gibt eine ganz banale Deutung. Die sagt, die Feinabstimmung ist schlicht und ergreifend zufällig. Ja, irgendjemand gewinnt halt im Lotto. Da kann man nicht viel dahinter fragen. Von Trier gibt es so ein nettes Zitat in einem seiner Artikel in Nature. Unser Universum ist einfach eines dieser Dinge, die ab und zu geschehen. So quasi Glück gehabt. Nun, da müsste man kritisch zwei Punkte kritisch einwenden oder anmerken, wenn Ereignisse extrem unwahrscheinlich sind, dann gibt sich der Naturwissenschaftler normalerweise nicht damit zufrieden, sondern fragt dann nach weiteren Erklärungen. Ja, also wenn nun plötzlich dieser Stift hier von selber nach oben fliegen würde, dann könnte ich Ihnen zwar vorrechnen, mit 10 auf wie viel 100 die Wahrscheinlichkeit ist, dass das nun tatsächlich mal so passiert, dass gerade alle Luftmoleküle den nach oben befördern und Impuls geben, aber da wären Sie sicher nicht mit zufrieden. Da wird man noch andere Ursachen suchen. Also wenn die Wahrscheinlichkeit so seine Grenze unterschreitet, dann gibt man sich mit Wahrscheinlichkeits- und in dem Sinne Zufallsaussagen nicht zufrieden. Und ein zweiter Punkt, den ich jetzt aus Zeitgründen nicht vertiefen möchte, den ich aber für sehr wichtig halte, die Aussage, etwas ist zufällig, ist im strengen Sinne ja gar keine Erklärung. Das zufällig ist ja eigentlich nur ein Platzhalter dafür, dass wir an der Stelle keine Gesetzmäßigkeit haben oder keine Gesetzmäßigkeit kennen. Und insofern ist das ein Platzhalter entweder für weitere Forschung oder auch, wie schon seit Kant bekannt, das heißt zufällig keineswegs automatisch, dass das irgendwie planlos oder absichtslos wäre. Ich möchte vielleicht doch ein Beispiel von dem Philosophen Mutzler Ihnen bringen, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Also, Sie alle kennen so Grundregeln des Schachspiels, also etwa, dass der Läufer nur diagonal fahren darf, aber die Zahl der Züge beliebig ist, ja, beliebig kurz oder weit. Nun, im Sinne der Gesetze würde es also heißen, das Gesetz wäre Diagonalzüge und das Zufällige wäre die Striche, die Länge der Züge. Wenn nun jemand, der das Schachspiel nicht weiter kennt, nun Schachspielern zuschaut, dann wird er nach einiger Zeit, wenn er aufpasst, das Gesetz austreten. Aha, der Läufer geht immer nur diagonal. Andererseits würde er aber feststellen, die Länge der Züge ist zufällig. Ja, wenn er es ein bisschen genauer beobachtet, wird er wahrscheinlich nach einiger Zeit so eine Gaußverteilung bekommen, die ihn noch bestätigen würde in der Zufälligkeit dieser Züge. Und nur wenn er sehr lange zuschaut und aufpasst, wird er merken, dass hier die Zufälligkeit, also die freie Wahl der Züge, sozusagen eingespannt wird in eine Strategie, nämlich eben in eine Gewinnstrategie. Also diese Zufälligkeit wird hier gerade benutzt, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das also als Beispiel dafür, dass Zufall nicht, wie wir es in der Umgangssprache meistens verwenden, im Sinne von, wenn etwas zufällig ist, dann ist es planlos und absichtslos, sondern ganz im Gegenteil, je nach Kontext, kann zufällig eingespannt sein in einen Sinnzusammenhang. Sie haben wahrscheinlich das Zitat von Kant inzwischen gelesen. Also das wäre zum Thema Zufall zu sagen. Also wenn jemand sagt, die Feinabstimmung ist zufällig, dann hat er damit zunächst mal noch gar nichts erklärt und gar nichts gesagt. Ja, und dann eben die Deutung, die ich für durchaus möglich und auch naheliegend halte, das wäre eine Design-Deutung, dass man sagt, die Feinabstimmung, und ich sage ausdrücklich, es ist eine Deutung, es ist keine wissenschaftliche, keine innerwissenschaftliche Aussage. Die Feinabstimmung ist von einer Intelligenz, einem Designer so gewollt und so gemacht, dass das Leben entstehen kann. Der Theologe Pannenberg hat es so formuliert, einer der eher seltenen Theologen, die sich auch ziemlich intensiv mit Naturwissenschaft beschäftigt haben, die Zufälligkeit der Naturkonstanten, der hat auch seinen Kant gelesen, die Zufälligkeit der Naturkonstanten kann ich, muss ich nicht, aber kann ich als Wahl zu meinen Gunsten deuten. Ich denke, wenn Sie so die verschiedenen Deutungen vergleichen, dann ist diese Deutung durchaus in Konkurrenz und ist, denke ich, von unserer Lebenserfahrung her zumindest nahegelegt. Sie ist keineswegs zwingend und ich möchte hier, um nicht missverstanden werden, ganz klar sagen, ich will damit nicht so etwas wie einen Gottesbeweis nahelegen. Ja, das geht naturwissenschaftlich nicht. Und ein Beweis unterliegt sehr, sehr viel strengeren Anforderungen. Aber ich denke, man könnte das, wenn man das will, im Rahmen dieser Deutung, als einen Hinweis deuten. Als ein, wenn hier alles sozusagen so hochspezifisch und so raffiniert auf Leben hin angelegt ist, dann könnte man das deuten als einen Hinweis auf eine Planung, die dahinter steht. Und Sie erinnern sich nochmal an die Zitate ganz am Anfang, wo Naturwissenschaftler ganz unterschiedliche Couleur, das sich denen quasi aufdrängt. Ja, das ist so raffiniert gemacht, das kann nicht, nun muss ich auch wieder sagen, im gängigen Sinne zufällig sein. Nun, ich möchte Ihnen zum Abschluss dieser Deutung, und damit bin ich mit dem Teil fertig, und dann kommt noch ein ganz kurzer Schlussteil, nochmal den Theologen Pannenberg zitieren, Sie sehen hier links, rechts Hans-Peter Durr, Physiker auf dem Heisenberg, Lehrstuhl in München. Pannenberg sagt, so wenig diese Thesen des anthropischen Prinzips einen spezifisch-physikalischen Erklärungswert beanspruchen können, das haben wir kurz besprochen, so eindrucksvoll haben sie doch herausgearbeitet, dass das Universum de facto so eingerichtet ist, dass es den Bedingungen für die Hervorbringung intelligenter Wesen genügt. Nun kommt eine theologisch weitergehende Deutung. Theologische Interpretation darf über diese Feststellung hinausgehen zu der Aussage, dass sich in diesem Sachverhalt die auf die Inkarnation des göttlichen Logos bezogene Ökonomie des göttlichen Schöpfungswerkes bekundet. Nun, das ist ein etwas theologisch komplizierter Satz gewesen. Ich versuche es in meinen Worten zu sagen. Er sagt mit kurzen Worten, geht es hier auch um Inkarnation, also um Fleischwerdung Gottes. Er sagt, Gott hat sozusagen durch die Feinabstimmung die Welt so vorbereitet, dass er selber Mensch werden konnte. Ja, das ist eine weitergehende Deutung, aber die würde sich an diese Design-Deutung anschließen. Ja, es wäre jetzt einiges über Design zu sagen, das ist in letzter Zeit, wenn Sie ein bisschen die Zeitungsartikel verfolgt haben über den Kardinal Schönborn in München und so weiter, wurde viel diskutiert und gestritten über Design. Ich möchte das mal der Diskussion überlassen und möchte Ihnen einen kurzen Schlussteil jetzt nicht versuchen, Ihnen sozusagen jetzt so eine Art Beweis zu liefern, im Sinne, die Bibel hat doch recht oder so, oder also haben wir bewiesen, dass Gott der Schöpfer ist. Ich denke, das kann man so kurzschließlich nicht machen. Ich möchte zwei Dinge tun. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein paar christliche Aussagen einfach vor Augen stellen und Ihnen zeigen, dass das zusammenstimmt. Was wir einerseits als Naturwissenschaftler hier ahnen in der freien Abstimmung und was andererseits biblisch-christliche Überzeugung schon seit langer Zeit ist. Sie müssen selber entscheiden, ob Sie das wirklich als zusammenpassend, als Konkurrent ansehen. Das möchte ich Ihnen überlassen. Ich möchte es einfach nebeneinander stellen. Und zum anderen möchte ich deutlich machen, dass natürlich die biblisch-christlichen Aussagen hier sehr viel konkreter und sehr viel weitergehend sind. Das, was wir hier als Naturwissenschaftler über eine Intelligenz sagen können, ist extrem wenig. Ja, im Grunde nicht viel mehr als dieser Begriff, dass da sowas möglicherweise wie eine Planung dahinter steckt, im Sinne der Interpretation. Das widerspricht nicht, dass wir vordergründig hier kausale Zusammenhänge haben und so weiter. Das sind verschiedene Ebenen. Ich möchte damit wieder mit einem Zitat eines Naturwissenschaftlers einsteigen. Alan Sandage, er wird als der große alte Mann der Kosmologie bezeichnet, hat also sehr grundlegende Arbeiten, wenn Sie das so überlegen, hier gemacht im Bereich der experimentellen Kosmologie. Was ich auch bemerkenswert finde, er wurde erst im Alter von 50 Jahren Christ. Und wenn jemand in diesem höheren Alter so eine klare, weltanschauliche Wendung macht, dann ist ganz interessant, so jemandem zuzuhören. Der hat sich das sicher auch gut überlegt. Und er schreibt, oder wird zitiert, "The nature of God is not to be found within any part of the findings of science. For that one must turn to the scriptures." Also das Wesen Gottes kann nicht in irgendeiner wissenschaftlichen Entdeckung gefunden werden. Auch nicht in der Feinabstimmung, würde ich kritisch dazu sagen. Dazu muss man sich an die Bibel wenden, sagt er ganz schlicht und naiv. Und das möchte ich Ihnen, wie gesagt, im Schlussteil mit ein paar wenigen Zitaten vorführen. Das Bild ist von 1973, inzwischen ist er ein bisschen älter geworden, freundlicher alter Herr, aber ich denke, es ist interessant, ihm zuzuhören. Und wenn man sich ins alte Neue Testament schaut, wird im Hinblick auf Naturwissenschaft, was vielleicht die Naturwissenschaftler interessieren könnte, über Gott einiges gesagt als Schöpfer, einiges gesagt als Gesetzgeber, dann schließlich als Erhalter und als Vollender der Welt. Nun, ich denke, die Aussagen über Schöpfung sind uns irgendwo im Ohr. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da haben manche Schwierigkeiten in dem Sinn, dass sie sagen, ja gut, das hat uns aber doch das Urknallmodell vorgeführt, das wissen wir doch, wie das geht. Da braucht man doch keinen Schöpfer mehr. Im biblischen Sinne, wenn man auch andere Stellen noch mit hinzuzieht, ist es ganz klar, dass Schöpfung hier in einem ganz fundamentalen Sinne gemeint wird, nämlich vom Übergang vom Nichtsein ins Dasein. Ja, Gott hat etwas geschaffen, was vorher nicht da war. Da war vorher also auch kein Quantenvakuum, denn auch Quantenvakuum gehört zur Materie. Und in dem Sinne ist dieser Schöpfungsbegriff natürlich immer der naturwissenschaftlichen Erforschung des Anfangs vorgängig. Ja, wenn wir anfangen zu beobachten, dann muss immer schon Materie da sein. Wir müssen ja irgendwas ins Fernrohr kriegen, um überhaupt etwas zu beobachten. Wenn es gut geht, beobachten wir Regularitäten, Gleichmäßigkeiten und können dann vielleicht ein Gesetz formulieren. Aber da muss, wie gesagt, immer schon etwas da sein. Und Schöpfung im christlichen Sinne hat genau das zur Thematik, wer hat überhaupt etwas in Existenz gesetzt. Und zu unserer Thematik des Designs möchte ich ein Zitat bringen aus dem Alten Testament, da heißt, denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen, er der alleinige Gott, der die Erde gebildet und der sie gemacht, der sie befestigt hat. Nicht zur Öde hat er sie erschaffen, zum Wohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und keiner sonst. Das ist ein durchgängiger Zug, insbesondere auch im Schöpfungsbericht Genesis 1, dass hier gesagt wird, Gott hat eine Welt geschaffen, die Leben ermöglicht hat, wo man leben kann, wo man existieren kann. Und ich denke, das ist konkordant, das passt zusammen mit dem, was wir eben hier als Naturwissenschaftler unter dem Aspekt von Feinabstimmung beobachten können. Das muss man nicht zusammen sehen, ich sage es nochmal ganz deutlich, aber ich finde, es passt zusammen. Und als Christ weiß man das im Grunde schon immer und freut sich natürlich umgekehrt, wenn von Seiten der Naturwissenschaft her nun hier auch etwas gesehen wird, was Hinweise in dieser Richtung liefert. Etwas weniger bekannt und für Naturwissenschaftler zunächst etwas verblüffend sind Aussagen der Art, dass Gott Erhalter der Welt sei. Da gibt es also etwa nach der Sintflut eine Aussage, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also wir würden es heute formulieren, solange die Erde steht, sollen nicht aufhören die Gesetze der Biologie, die Gesetze der Thermodynamik, die Bahndreieckspulserhaltung der Erde und die Eigendreieckspulserhaltung der Erde. Ja, das ist damit gemeint. Und da würden wir sagen, ja gut, das wissen wir doch, das kennen wir doch. Wieso muss das hier garantiert werden? Wenn man hier aber nachdenkt, dann müssen wir als Naturwissenschaftler ja zugeben, wir stellen diese Gesetze fest und wir stellen auch die Permanenz dieser Gesetze fest, dass sie also über die Zeit hinweg gelten, ja, dass die invariant sind über die Zeit hinweg, dass also, wie man so schön sagt, auch morgen die Sonne wieder aufgeht, aber tiefer begründen können wir das nicht. Das ist eine Erfahrungstatsache, die uns so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir da eigentlich nicht mehr drüber nachdenken. Aber rein wissenschaftlich begründen können wir das nicht. Wir können uns nur klar machen, was passieren würde, wenn das nicht der Fall wäre. Wenn die Gesetze sich statistisch ändern würden, dann würde uns alle Lebensgrundlage entzogen. Man könnte nicht planen und so fort. Können Sie sich selber ausmalen. Gut, und nach diesen Überlegungen wird man immerhin ein bisschen hellhörig, wenn nun hier jemand mit Autorität sagt, solange die Erde steht, soll das passieren. Da wird also behauptet, dass Gott Garant dafür ist, für die Konstanz der Naturgesetze, um es mal modern zu formulieren. Und das ist damit auch wieder eine Garantie für Lebensmöglichkeit. Ja, nun, das waren Beispiele für eine Konkordanz der Sichten, dass das also zusammengeht, was wir als Naturwissenschaft hier beobachten und was christlich-biblische Aussagen sind. Und hier noch ein Beispiel oder zwei Beispiele zum Schluss für Aussagen, die weitergehen. Da gibt es also etwa am Anfang des Hebräerbriefs eine Aussage, nachdem Gott vor Zeiten und zu vielen Malen und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er auch zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Da wird so in einem Nebensatz gesagt, dass Gott, dass der dreieinige Gott, also auch Jesus, mit in der Schöpfung beteiligt war. Er, weil er Abglanz seiner Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens ist und das Weltall durch sein machtvolles Wort trägt, sich zu Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt hat, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hatte. Ja, das ist also in ganz knappen Worten etwas gesagt, wie Gott sich zeigt. Darüber können wir als Naturwissenschaftler mit unseren Methoden überhaupt nichts sagen. Da wird gesagt, Gott hat sich auf sehr unterschiedliche Weise gezeigt. Ja, da ist sicher offen, dass das auch in anderen Religionen bruchstückweise passiert ist. Es wird aber sehr klar gesagt, dass diese Selbstkundgabe Gottes hier durch den Sohn, also durch Jesus Christus, sozusagen verbindlich normativ gemacht wurde. Und dann wird eben etwas hier gesagt, da ist plötzlich von Sünde die Rede, ein Begriff, der überhaupt nicht in den naturwissenschaftlichen Kontext hereinpasst. Ja, und da wird etwas angedeutet, was wir naturwissenschaftlich nicht in keiner Weise in den Griff bekommen, dass da etwas in Unordnung geraten ist. Ich möchte es an der Stelle nicht vertiefen, aber doch darauf hinweisen, dass wir hier sehr viel weitergehende Aussagen, die mit Sinn, mit Schuld, mit Zukunft und so weiter zu tun haben, hier gemacht bekommen, die weit über das rausgehen, was Naturwissenschaft uns sagen kann. Und ich denke, das ist notwendig. Wenn die Naturwissenschaft über sich selber nachdenkt, stellt sie eben fest, wie gesagt, dass sie diese Funktionsaussagen machen kann, wie was funktioniert, aber die Einbettung in Deutungen, in Sinn ist offen. Und jeder von uns muss diese Einbettung für sich selber leisten, ja, und wird auf der Suche sein, so ähnlich wie Weinberg, nach einer sinngebenden, nach einer sinnvollen Einbettung. Und ich bin überzeugt, dass also eine sinnvolle Möglichkeit ist, diese naturwissenschaftlichen Aussagen in den Gesamtzusammenhang einer christlichen Weltschau einzubetten. Das geht, das müsste man im Einzelfall zeigen. Ich weiß, da gibt es eine Menge Reibungspunkte, aber das geht und das ist lohnend. Und damit zum Schluss. Ich habe bei den vier Punkten genannt, dass im christlichen Zusammenhang von Gott auch die Rede ist als dem Vollender der Welt. Wenn wir heute in die Welt schauen, sei es in die Politik, sei es in die Naturkatastrophen, dann haben wir nicht den Eindruck, dass das eine Welt war, die das Prädikat sehr gut verdient hat. Ja, am Anfang der Schöpfung hieß es, es war sehr gut. Den Eindruck haben wir alles andere. Da ist so viel Chaos, so viel Ungerechtigkeit, so viel Krankheit, so viel Not in der Welt, das kann nicht der Endzustand sein. Und die christliche Aussage hat hier eine ganz große Hoffnung, eine ganz große Zukunftshoffnung, dass Gott mit seiner Welt dahin kommen möchte, wo er will, und zwar zu einer heilen Welt. Und im allerletzten Buch des Neuen Testaments finden Sie hier sozusagen eine Zukunftsperspektive. Und auch das ist, und deswegen zeige ich es, eine Perspektive, die natürlich weit über naturwissenschaftliche Zusammenhänge ausreicht. Da heißt, dieser Seher Johannes sagt da, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Gut, also ich denke, wir haben einen sehr weiten Bogen gespannt. Ich habe Ihnen zunächst mal das Phänomen, dass sich Naturwissenschaftler über was Neues wundern, vorgestellt. Die Feinabstimmung. Ich habe Ihnen Beispiele für Feinabstimmung gezeigt. Eine kleine Auswahl nur. Ich habe Ihnen dann gezeigt, dass es eine ganze Fülle unterschiedlicher Deutungen gibt, wobei mehr oder weniger deutlich wurde, dass diese Deutungen von sämtliche Deutungen von weltanschaulichen Vorgaben getragen sind. Das ist gut und menschlich, aber man sollte nicht meinen, dass die rein innerwissenschaftlich wären. Das ist wichtig zu wissen, denn oft sind solche Deutungen wissenschaftlich verbrämt und klingen so, als ob sie zwangsläufig aus Wissenschaft folgen würde. Ich habe Ihnen bewusst mehrere Deutungen, nicht nur diese Design-Deutung, die mir nahe liegt. Ich habe Ihnen mehrere Deutungen vorgeführt und Sie selber müssen und sollen und dürfen die gewichten, wie Sie die für sich persönlich einordnen. Ich habe Ihnen dann zum Schluss nicht im Sinne nun eines Gottesbeweises oder sowas, sondern im Sinne eines Hinweises gezeigt, dass christliche Aussagen hier durchaus damit harmonieren. Und dass zusätzlich christliche Aussagen uns eben eine sehr, sehr viel weitere Perspektive geben, wo eben auch die Fragen, die uns eben im tiefsten bewegen, Sinnfragen, Zukunftsfragen, eben mit angesprochen sind und auch beantwortet werden. Ja, vielen Dank, dass Sie so lange und so geduldig zugehört haben.
Okay, also wir haben eine ganze Gruppe vor uns und danach noch eine Möglichkeit.